erste deutsche Fernsehen mit dem Nachtmagazin. Heute im Studio Kirsten Gerhardt.
Willkommen zum Nachtmagazin. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Es brennt. Seit Wochen lodern die Feuer im Amazonasgebiet, vernichten Hektar um Hektar Regenwald. Die Welt schaut hilflos zu. Die allermeisten aktuellen Brände in Brasilien sind menschengemacht. Und was unternimmt Präsident Bolsonaro? Inzwischen hat er zwar das Militär geschickt, aber Hilfe aus dem Ausland, da ist er skeptisch. Jeder Punkt auf dieser Karte der NASA ist ein Feuer. Die Karte zeigt das ganze Ausmaß der Brände. Wissenschaftler schätzen, bis sich der Wald von den aktuellen Bränden erholt hat, wird es mindestens 100 Jahre dauern. Marie-Christine Böse.
Die Luft voll Rauch, das Atmen mühsam, genauso wie die Löscharbeiten. Immerhin Militär ist da zur Unterstützung im stark betroffenen Bundesstaat Rondônia. Kaum ist ein Glutnest unter Kontrolle, lodert anderswo wieder eins auf. Große Flächen erinnern an eine Mondlandschaft. Wenn es ein oder wenige große Feuer wären, könnten wir besser damit umgehen als mit den vielen kleinen. Seit dem Wochenende schickt Präsident Bolsonaro Geld und Soldaten. Er reagiert unter anderem auf Proteste und wirtschaftlichen Druck aus dem Ausland. Brasilien will Hilfe von Israel und Argentinien annehmen. Die G7 haben 20 Millionen US-Dollar zugesagt. Doch darauf reagiert Bolsonaro scharf. Auf Twitter unterstellt er Frankreichs Präsident Macron, den Amazonas wie eine Kolonie behandeln zu wollen. Glauben Sie, jemand hilft einem anderen mit Geld, ohne was im Gegenzug zu verlangen? Warum werfen die ein Auge auf den Amazonas? Was wollen die da? Präsident Bolsonaro scheint seine Klimapolitik nicht nachhaltig ändern zu wollen. Er hatte oft angekündigt, den Amazonas wirtschaftlich stärker zu nutzen.
Und auch in Brasiliens Nachbarland Bolivien sollen rund 1 Million Hektar Wald zerstört worden sein. Besonders angespannt ist die Lage in Porto Velho im brasilianischen Bundesstaat Rondônia. Und dort steht unser Korrespondent Matthias Ebert. Matthias, Präsident Bolsonaro lehnt die angekündigte Hilfe der G7-Staaten ab. Es gehe ihnen um wirtschaftliche Interessen, sagt er, und nicht um den Klimaschutz. Gibt es in Brasilien keine Debatte über den Klimawandel und die Rolle des Regenwalds?
Also es gibt in Brasilien deutlich weniger Menschen auf jeden Fall als in Europa derzeit, die sich um das Klima sorgen. Das merkt man schon allein daran, dass es hier keine Fridays for Future Bewegungen gibt, keine wirklichen Nennenswerte. Und auch der Klimagipfel, den Brasilien eigentlich in diesem Jahr im Dezember ausrichten sollte, den hat das Land einfach unter Bolsonaro beiseite geschoben, hat es abgegeben. Chile richtet den Gipfel aus. Und so merkt man, dass in Brasilien eine Besorgnis um das Klima und um Klimafragen im Jahr 2019 nicht wirklich stattfindet. Das ist einfach eine Gesellschaft, die aktuell noch andere Sorgen hat oder einfach auch noch nicht dieses Bewusstsein entwickelt hat, wie es in Europa aktuell zu sehen ist.
Und wie sieht das die Bevölkerung? Es leben ja in der Amazonasregion Millionen Menschen. Da stehen doch sicherlich nicht alle hinter Bolsonaros Politik, oder?
Also erstmal sind diejenigen, die Bolsonaro jetzt im Amazonas-Streit kritisieren, auch die Zerstörung ihm zu einem Teil anlasten, sind vor allem Menschen in Sao Paulo, in Rio de Janeiro, die Menschen in den Metropolen, die auch gestern dort demonstriert haben. Es waren einige, die wirklich sagen, mit Bolsonaro und wegen Bolsonaro haben wir diese Probleme jetzt im Amazonas, haben wir die Zerstörung. Also da gibt es eine Gegenbewegung, vor allem auch linker Bolsonaro-Gegner. Aber auf der anderen Seite, hier im Amazonas, in Rondônia, in den anderen Bundesstaaten, hier sind sehr viele Menschen seit den 70er, 80ern angesiedelt, die sagen, wir wollen endlich mehr Aufschwung, mehr Arbeit, Wohlstand. Wir wollen, dass wir den Urwald urbar machen können und nutzen können für Agrartätigkeiten und anderes. Das heißt, diese Menschen hier sind doch sehr auf Bolsonaros Seite. Sie finden auch seine nationalistischen Töne gut, die er jetzt gerade verlauten lässt. Also hier im Amazonas merken wir schon sehr stark, dass die Menschen eher hinter ihm stehen, weil sie hoffen, dass sie dadurch mehr Geld im Portemonnaie haben. Mhm. Und die Brände, die es jetzt gab, so sagte eben die Bundesstaatsanwältin Brasiliens, die haben den Anschein laut ihr, dass sie bewusst und orchestriert gelegt wurden. Und von daher kann man davon ausgehen, zumindest ist das der Stand der Staatsanwaltschaft Brasiliens, dass es kein Zufall ist, dass an so vielen Orten gleichzeitig brennt.
Immerhin hat ja Bolsonaro inzwischen Soldaten in die von den Waldbränden betroffenen Gebiete geschickt. Ist das denn ein Hoffnungsschimmer?
Zumindest geht es jetzt schneller voran. Mit den Militärs kommen zwei große Löschflugzeuge. 12.000 Liter Wasser können die jeweils ablassen, auf Brandherde hinabwerfen. Das hilft schon mal sehr. Und auch die Streitkräfte werden hier natürlich zusammen mit der Umweltbehörde, mit der Umweltpolizei und mit den Feuerwehrkräften der Bundesstaaten hier im Amazonas, werden sie gemeinsam in Gebiete gehen. Es sind ja vor allem indigene Reservate betroffen, in denen jetzt die Feuer lodern. Das heißt, da werden sie auf jeden Fall helfen können mit ihren Fahrzeugen, ihrem Know-how.
Dankeschön, Matthias Ebert. Was die Kanzlerin dabei gedacht hat, das wissen wir nicht. Aber in Biarritz beim G7-Gipfel waren sich Kanzlerin Merkel und Donald Trump doch ein klein wenig näher gekommen. Wir werden kommen, I have German in my blood, ich habe Deutsch im Blut, sagte Trump. Damit stellte der amerikanische Präsident auch einen Besuch in Berlin in Aussicht. Überhaupt war der Gipfel ein Gipfel der Überraschungen, denn nachdem sich der Konflikt zwischen den USA und Iran monatelang hochgeschaukelt hat, kommt wohl auch dort Bewegung hinein. Und dann gab es da noch eine Abschlusserklärung, obwohl die Gastgeber Macron ursprünglich gar nicht geplant hatte. Thorsten Beermann.
Plötzlich ziemlich beste Freunde. Emmanuel Macron und Donald Trump feiern sich selbst und ihre Politik. Tag 3 von G7 in Biarritz. Es ist der Tag der guten Nachrichten. Und gleich der Paukenschlag. Gastgeber Macron verkündet einen großen Schritt vorwärts bei seinen Vermittlungen mit Iran. Ich erhoffe mir, dass wir wegen der bei G7 gelegten Grundlagen schon in den kommenden Wochen ein Treffen zwischen Präsident Rouhani und Präsident Trump erreichen können. Trump nickt und stimmt zu. Der französische Präsident habe einen fantastischen Job gemacht. Er vertraue ihm. Wir hatten nie eine bessere Beziehung. Wir hatten ein Mittagessen, das richtig lange gedauert hat. Nur wir zwei, keine Begleiter. Er musste nicht seine Leute beeindrucken, ich nicht meine. Wir wollten uns nur gegenseitig beeindrucken. Und ich sage euch was, es war die beste Zeit, die wir je hatten. Trump und Macron, das neue Traumpaar der G7? Es gibt da eine Dame, die das etwas anders sieht und nicht so viel hält von eher spontanen Absprachen zwischen Alpha-Politikern.
Das Traumteam von G7 ist G7.
Trotzdem, Macron und Trump bestimmen die Nachrichten am letzten Gipfeltag. Teil 2 der spektakulären News. Die USA und China wollen sich im Streit um Zölle und Exporte wieder an den Verhandlungstisch setzen. Das findet dann auch die Kanzlerin richtig gut.
Wir merken doch, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ich habe das schon oft gesagt, dass wir uns freuen würden, wenn es zu einem guten Abkommen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und China kommt, weil das auch in unser aller Interesse ist.
Auch bei der Digitalsteuer, also der Besteuerung großer Internetkonzerne, gäbe es eine Einigung, sagt Macron. Bis Ende 2020 soll eine internationale Lösung her. Vergangene Woche hatte der US-Präsident noch damit gedroht, massive Steuern auf Frankreichs Weine zu erheben. Es ist viel von Durchbrüchen und Fortschritten die Rede am letzten Gipfeltag in Biarritz. Die Frage bleibt, was sind Trumps Zusagen wert? Ich glaube wirklich, dass Macron eine gute Beziehung zu ihm aufgebaut hat. Und das könnte sich auszahlen. Trump wird sich nie komplett ändern, aber es gibt Fortschritt. Und doch, manche hier erinnern auch daran, wie Donald Trump im letzten Jahr den Gipfel in Kanada gesprengt hat, indem er auf dem Rückflug all seine Zusagen per Twitter wieder einkassierte. Nun denn, muss man sagen, noch befindet sich die Air Force One auf dem Rückflug.
Das Vermögen in Deutschland ist ungerecht verteilt. Die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Das will die SPD wieder einmal ändern und will dazu die Vermögenssteuer wieder einführen. Das Präsidium billigte heute den Vorschlag einer Arbeitsgruppe unter dem kommissarischen Vorsitzenden Schäfer-Gümbel. Demnach soll die neue Steuer 1% betragen und nur von den Allerreichsten wie Multimillionären gezahlt werden. Die Begeisterung hält sich jedoch in Grenzen. Stattdessen gibt es Kritik. Mirko Seekamp.
Die Berliner Tafel. Hierhin kommen Menschen, die gar nichts sparen können. Sie gehören zu 40% der Deutschen, die fast gar kein Vermögen haben. Ein paar Kilometer weiter, in derselben Stadt. Teurer Schmuck, Designertaschen, die Läden der Superreichen. Nur 1% der Bevölkerung besitzt über ein Drittel des gesamten deutschen Vermögens. Um die Unterschiede zwischen Arm und Reich zu verringern, will die SPD die Vermögenssteuer wieder einführen. Das soll 10 Milliarden Euro in die Staatskassen spülen.
Wenige haben viel und viele haben nichts. Wir haben aber gleichzeitig große Aufgaben wie Klimaschutz, wie Bildung. Und das können nicht vor allem die Mitte bezahlen und die Leute mit kleinen Einkommen.
Das Eckpunktepapier sieht eine jährliche Steuerbelastung von 1% des Vermögens vor. Ab welcher Vermögenshöhe ist noch offen? Und zwar auf Grund und Boden, Immobilien, Betriebsvermögen, aber auch auf Wertpapiere. Für Personen, die SPD spricht von Multimillionären und Kapitalgesellschaften. Das Konzept ist nicht neu. So ähnlich läuft es schon in der Schweiz. Dort müssen Reiche nicht nur ihr finanzielles Vermögen versteuern, sondern auch den materiellen Besitz. Also zum Beispiel Autos oder teure Uhren. Genau das war in Deutschland das Problem. Denn die Vermögenssteuer gab es schon mal unter der Regierung von Helmut Kohl. Seit 1997 wurde sie ausgesetzt. Damals hat das Bundesverfassungsgericht geurteilt, die Steuer sei nicht gerecht, weil sie nur das Geld auf dem Konto berücksichtigt, aber nicht den Besitz. Darauf will die SPD in ihrem neuen Gesetzesvorschlag achten. Zusätzlich sollen Firmen nicht überlastet und Arbeitsplätze nicht gefährdet werden. Darum planen die Sozialdemokraten Verschonungsregeln und Freibeträge. Der Koalitionspartner hält das trotzdem für ein falsches Signal.
Es geht nicht darum, dass wir Steuern erhöhen, geht nicht darum, dass wir Vermögensteuer einführen. Es geht darum, wo wir entlasten können, wo wir anreizen können. Das ist unser Punkt, an dem wir arbeiten werden. Und das ist ein diametraler Unterschied zur SPD.
Auf Sympathie stoßen die Vorstellungen aber bei den Linken.
Wir arbeiten gerne mit denjenigen zusammen, die dafür sorgen, dass Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen entlastet werden, Superreiche und Konzerne aber stärker besteuert werden.
Die SPD will abschließend beim Parteitag im Dezember über ihr Vermögenssteuerkonzept entscheiden. Doch es bleibt wohl ein Konzept für die Zukunft. In der aktuellen Koalition mit der CDU kaum umsetzbar.
Es ist verlockend, mit so einem E-Scooter oder E-Tretroller durch die verstopften Innenstädte zu düsen. Das denken sich viele. Allerdings halten sich immer öfter die Rollerfahrer nicht an die Verkehrsregeln, fahren zum Beispiel auf dem Gehweg und gefährden so Fußgänger. Auch die Rückgabe der E-Scooter sorgt oft für Ärger. Einfach kreuz und quer abstellen, ohne darauf zu achten, wer da sonst noch unterwegs ist. Was also tun? Ordnung? Ins E-Scooter-Chaos soll nun eine neue Vereinbarung zwischen Kommunen und Leihanbietern bringen. So sollen Scooter etwa automatisch gedrosselt werden, wenn sie dort fahren, wo es eigentlich nicht erlaubt ist. Grit von Petersdorf.
E-Tretroller. Die einen lieben sie als rasende Spielzeuge, so von Hotspot zu Hotspot, Touristen vor allem. Andere aber fühlen sich gestört. Zu schnell, zu achtlos, irgendwo abgestellt. Es musste also etwas geschehen.
Wir sehen zugeparkte Gehwege, wir sehen, dass die Nutzer der Scooter sich nicht an Regeln halten. Deshalb haben wir zusammen mit den Anbietern der E-Roller gesagt, wir müssen zusammen eine Verständigung treffen, um für mehr Ordnung in der Stadt zu sorgen.
Die Vereinbarung sieht Folgendes vor. Die Roller dürfen andere nicht behindern. Die Anbieter müssen Falschparker rasch entfernen. Für bestimmte Bereiche, zum Beispiel bei Denkmälern, sollen Abstell- und Fahrverbote gelten. Auch eine Beschwerdehotline ist geplant. Das Ganze ist zwar unverbindlich, doch der Druck ist hoch.
Es ist zwar auf dem Papier freiwillig, aber es wird sehr, sehr ernst genommen und auch umgesetzt.
Eine App, die anzeigt, hier Abstellen verboten, wäre eine Idee. Spezielle Parkplätze sind angedacht, zum Beispiel bei Bushaltestellen. Dann könnten Roller den öffentlichen Nahverkehr ergänzen. Und auch über technische Lösungen wird nachgedacht.
Wir halten eine Tempodrosselung für erforderlich. Immer dann, wenn die Scooter oder wenn mit den Scootern Bereiche befahren werden, wie Gehwege oder Fußgängerzonen, wo sie eigentlich nicht fahren dürfen.
Doch der Kern der Vereinbarung, trotz aktueller Probleme, E-Tretroller gehören zum Verkehr dazu.
4 Wochen Sommer, Sonne und Weltklasse-Fußball in Deutschland. Das war die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Der Ball rollte in 12 Stadien, aber gefeiert wurde in ganz Deutschland auf unzähligen Fanfesten. Die WM im eigenen Land ging als das Sommermärchen in die Fußballgeschichte ein. Nur war dieses Sommermärchen etwa gekauft? Das vermuten Ermittler in der Schweiz. Dort wurde Anklage gegen die obersten Fußballfunktionäre Zwanziger, Miersbach und Schmidt erhoben. In Deutschland sah es bislang so aus, als kämen die Herren davon. Bis heute. Denn das Oberlandesgericht Frankfurt hat nun Anklage wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung zugelassen. Markus Pfeiffer.
Das Sommermärchen 2006. Die Ungereimtheiten rund um die WM im eigenen Land beschäftigen den deutschen Fußball auch 13 Jahre danach. Nun sind sie offiziell angeklagt. Die Ex-DFB-Präsidenten Theo Zwanziger und Wolfgang Niersbach, der langjährige DFB-Generalsekretär Horst R. Schmidt und auch der ehemalige FIFA-Generalsekretär Urs Lindsey. Noch im vergangenen Herbst war ein Verfahren vom Landgericht Frankfurt abgelehnt worden. Das sieht das Oberlandesgericht jetzt anders.
Das Oberlandesgericht ist zu der Auffassung gelangt, dass hier ein hinreichender Tatverdacht vorliegt. Den vier ehemaligen Sportfunktionären wird Steuerhinterziehung vorgeworfen.
Es geht um nicht geklärte Zahlungen in Höhe von 6,7 Millionen Euro rund um die Ausrichtung der WM 2006. Bereits vor 3 Wochen erhob die Schweizer Bundesanwaltschaft Anklage gegen die 4 WM-Macher wegen Täuschung über den eigentlichen Zweck der Zahlung. Im deutschen Verfahren kommen ursprünglich im Raum stehende Bestechungs- und Untreuevorwürfe wegen Verjährung nicht zur Anklage. Hier geht es um Steuerhinterziehung. Ein Verdacht, den der Mediendirektor des DFB zurückweist. Wir nehmen zur Kenntnis, dass sich das Oberlandesgericht Frankfurt entschieden hat, offene Fragen im Rahmen einer Hauptverhandlung klären lassen zu wollen. Abgesehen davon sind wir weiterhin der festen Überzeugung, dass die Zahlung der 6,7 Millionen Euro betrieblich veranlasst war. Wenn nicht, könnten am Ende Geldstrafen oder Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren stehen. Und ein weiterer Imageschaden für den DFB, mit dem sich dann auch der designierte DFB-Chef Fritz Keller beschäftigen muss.
In Wolfsburg sprachen seine Mitarbeiter früher ehrfürchtig vom Alten, wenn sie den Chef meinten. Er wurde dort geachtet, aber auch gefürchtet. Ferdinand Pech. Am Sonntag ist er nach übereinstimmenden Medienberichten im Alter von 82 Jahren gestorben. Pech stand viele Jahre mitten im Machtzentrum des VW-Konzerns. Er war von 1993 bis 2002 Vorstandsvorsitzender von Volkswagen und führte danach lange Zeit den Aufsichtsrat. Pech war ein detailverliebter Autonarr und lenkte das immer größer werdende VW-Imperium schließlich zusammen mit dem damaligen Konzernchef Martin Winterkorn mit strenger Hand, ehe er sich von seinem Lebenswerk entfremdete. Nach der Ära von Winterkorn und Pech und dem Abgasskandal blieb bei VW kaum ein Stein auf dem anderen.
So sah er sich am liebsten auf dem Fahrersitz eines Autos aus seinem Hause. Ferdinand Piëch, der einstige Lenker des Wolfsburger Autokonzerns, nahm das Steuer fast immer selbst in die Hand. Als er im April 1993 Vorstandsvorsitzender von Volkswagen wurde, lag Europas größter Autohersteller am Boden. In dem Jahr war der Umsatz derart eingebrochen, dass der Verlust fast 500 Millionen Euro erreicht hatte. Piëch reagierte schnell. Vom großen Konkurrenten Opel General Motors warb er dessen Manager José Ignacio López ab und gab die Richtung aus.
Ich habe die Absicht, mit unseren Partnern, die VW in der ganzen Welt hat, der Sieger zu sein.
War Piëchs Maxime. Doch es entwickelte sich ein beispielloser Wirtschaftskrimi. López hatte nämlich von seinem Ex-Arbeitgeber geheime Unterlagen mitgehen lassen. Am Ende musste López gehen. VW einigte sich mit General Motors. April 2002, Ferdinand Piëch mit seiner dritten Ehefrau Ursula auf dem Weg zu seiner letzten Jahreshauptversammlung. Nach 9 Jahren bei VW übergibt er den Führungsstab an seinen Nachfolger Bernd Pischetsrieder und wechselt in den Aufsichtsrat. Begonnen hatte die Ära Piëch nach einem Ingenieurstudium 1963 beim Stuttgarter Sportwagenhersteller Porsche. Bereits 1971 wurde der Enkel des Käferentwicklers Ferdinand Porsche dort technischer Geschäftsführer. Bei Audi stieg Piëch schnell vom Entwicklungsleiter zum Vorstandsvorsitzenden auf. Sein Privatleben wurde stets gut gehütet, nur so viel ist bekannt. Ferdinand Piëch hinterlässt 12 Kinder.
Sollten Sie vielleicht noch solch eine Luftmatratze zu Hause haben, dann bietet sich morgen die Gelegenheit dazu. Hier sind die Aussichten.
Heute Nacht gibt's vor allem zwischen Erzgebirge und Ostsee noch Schauer oder Gewitter, sonst oft klar. Am Tag meist sonnig, im Nordosten einzelne Schauer. Am Nachmittag entwickeln sich dann vom östlichen Bergland bis in den Nordwesten und Norden einige zum Teil unwetterartige Gewitter, im übrigen Land weitgehend trocken. Am Tag an der Ostsee bis 25, sonst vielerorts 30 Grad und mehr. In der Nacht auf Mittwoch bis 22 Grad in der Pfalz, an den Alpen knapp über 10 Grad.
Das war das Nachtmagazin für heute. Die nächste Tagesschau sehen Sie gegen 2:10 Uhr. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Kommen Sie gut durch die Nacht oder schlafen Sie gut.